1. Mai 1789, Paris, Königreich Frankreich. Sacht pustete Henri Staub von den filigranen Ranken des Frieses, die er dem großen Sandsteinblock in tagelanger Schwerstarbeit abgetrotzt hatte. Er schob eine Locke seines unter der Mütze hervorquellenden hellbraunen Haars beiseite und betrachtete sein Werk. »C'est parfait«, raunte er dem Stein zu. Zum ersten Mal seit Tagen konnte er keinen Makel mehr entdecken. Er ließ den staubbedeckten Meißel und den Knüpfel sinken. All der Schweiß, die wunden Hände und seine zahllosen Flüche hatten sich ausgezahlt. Vorsichtig, als könnten seine Finger den massiven Stein schädigen, strich er über die stilisierten Weinranken, die er erschaffen hatte. Sie standen der Arbeit jener von ihm bewunderten Steinmetzmeister der Frühgotik in nichts nach. Ein Bildnis für die Ewigkeit. Welch ein blasphemischer Gedanke! Augenblicklich bekreuzigte er sich und blickte zur Spitze des Südturms, um sich bei Gott und Notre-Dame zu entschuldigen. Ein Ritual, das er in den letzten 5 Jahren verinnerlicht hatte, seitdem ihn eine glückliche Fügung auf die bedeutendste sakrale Baustelle der christlichen Welt geführt hatte. Mit großer Zuneigung betrachtete er die Kathedrale, der er sein Leben widmen würde. Notre-Dame de Paris war für ihn die Kirche der Kirchen, das steingewordene Haus Gottes auf Erden. Henri musste lächeln, als er daran dachte, dass sein Vater vor langer Zeit beschlossen hatte, auch seinen Sohn das edle Steinmetzhandwerk lernen zu lassen. 20 Livres hatte sein Vater dafür bei der Steinmetzbruderschaft als Bürgschaft hinterlegt. Eine gewaltige Summe, aber Henri würde sie zurückholen. Mit dem Abschluss seiner Lehre würde die Bruderschaft ihm das Geld zurückgeben, plus 10 weitere Livres als Lohn für seine erfolgreich beendete Ausbildung. Brach ein Lehrling die Lehre ab, fiel das Geld an die Dombauhütte. Damals hatte Henri noch nicht verstanden, welch ein Privileg es war, Steine zu bearbeiten, die von unzähligen Menschen über die Zeiten hinweg betrachtet werden würden. Steinmetz zu sein, war die bedeutendste Tätigkeit, die man nach Henris Meinung erlernen konnte. Im Vergleich dazu leisteten Zimmermänner, Schmiede, Maurer, Bleigießer, Glaser und all die anderen Handwerker, die ebenfalls in den Dombauhütten ihr Geschäft betrieben, nur Hilfsarbeiten. Ein guter Steinbildhauer machte sich mit seinen Arbeiten unsterblich. Und genau das wollte Henri auch sein. Der beste Platz dafür war hier, auf der Île de la Cité, dem ältesten Teil der größten Stadt der Welt, Paris. Ich bin bereit. Mit dieser Arbeit werde ich zum Gesellen werden und mir mein Steinmetzabzeichen holen, versprach Henri seinem Fries.
Miserable!
Holte ihn eine höhnische, schnarrende Stimme aus seinen Tagträumen. Er brauchte sich nicht umzudrehen, um zu wissen, wer diesen Spott über ihn ausgoss. Alberich war 1 Jahr älter als er und damit auch 1 Jahr länger Hüttendiener von Meister Parzival. Dass er bisher nicht zum Gesellen gemacht worden war, Henri aber kurz davor stand, ärgerte Alberich ungemein. Missgünstig hatte er in den letzten Jahren jede von Henris Arbeiten und seine Fortschritte beobachtet und madig gemacht. Während unter Henris Händen der Stein geradezu lebendig wurde, entstanden bei Alberichs ungeschicktem Vorgehen gerade mal ansehnliche Steinquader. Henri holte tief Luft. Er würde sich den heutigen Tag nicht von Alberich verderben lassen. Langsam drehte er sich um und blickte dem hünenhaften Blondschopf direkt in die Augen. Zumindest versuchte er dies, denn Alberichs Augen suchten nicht die seinen, sondern hafteten an dem steinernen Weinfries. Er sieht es auch, wurde Henri in diesem Augenblick klar. Ich habe ihn mit meinen Fertigkeiten längst überholt. Nichts kann mich dabei aufhalten, in den nächsten Tagen in die Bruderschaft aufgenommen zu werden. Alberich würde sich ein weiteres Jahr gedulden müssen, da die Vereinigung der Steinmetze jährlich stets nur einen Hüttendiener zum Gesellen erhob. Ein herrliches Glücksgefühl durchströmte Henri. Ich werde Geselle und kann die Nachfolge meines Vaters antreten.
Wie findest du es?
Ließ er sich im Rausch des Triumphs hinreißen. Alberich zog geräuschvoll die Nase hoch.
Hab ich dir doch eben schon gesagt, erbärmlich. Ich würde es nicht wagen, unserem Meister mit solch einem Schund unter die Augen zu treten.
Er beugte sich nach unten und hob Henris staubbedeckten Knüpfel auf.
Hier, schlag alles herunter. Vielleicht kann man den Stein dann noch irgendwo zum Flicken benutzen.
Sicher nicht, knurrte Henri wütend. Er ärgerte sich, dass er sich von Alberich hatte aufstacheln lassen. Ich werde Meister Perceval meine Arbeit zeigen und ihn entscheiden lassen.
Gespielt uninteressiert zuckte Alberich mit den breiten Schultern.
Tu, was du nicht lassen kannst, Strohkopf. Wenn du dich vor dem Alten lächerlich machen willst, deine Sache. Jammer mir später nur nicht die Ohren voll, dass ich dich nicht gewarnt hätte.
Als ob ich das jemals getan hätte oder du auch nur ansatzweise Zeit für meine Sorgen gehabt hättest, dachte Henri angewidert. Nicht mal in den Monaten der Trauer um seinen Vater wäre er auf die Idee gekommen, sich dem neiderfüllten Alberich anzuvertrauen. Wortlos drehte er sich um und lief mit langen Schritten auf das südliche Querschiff zu.
»Du rennst in dein Unglück, glaub mir!«
keifte Alberich ihm hinterher. Henri versuchte, die Worte seines Konkurrenten so gut es ging auszublenden. Elender Neidhammel. Er zwang sich, seine Füße zu betrachten, um nicht wieder in Versuchung geführt zu werden, sich mit Alberich zu streiten. Nichts hasste ihr Meister mehr als Gezänk unter seinen Hüttendienern. Plötzlich zog ein Schatten über den gepflasterten Boden.
»Nein«, keuchte Henri panisch, »nicht schon wieder.«
Gegen alle Vernunft warf er sich auf den Boden und hielt sich die Hände schützend über den Kopf. Instinktiv begann er ein Lied zu summen, das ihm seine Mutter als Kind immer vorgesungen hatte. Ein gehässiges Lachen drang in seine Ohren.
»Regardez, Sekretär«, schrie Alberich. »Der Schwachkopf hat Angst vor einem Turmfalken!«
»Maman würde sich für mich schämen.« Dieser Gedanke brachte Henri zurück ins Hier und Jetzt. Dennoch musste er alle Kraft aufwenden, um sich aufzurichten. Ängstlich blickte er gen Himmel. Sein Herz schlug wie wild und Schweiß lief ihm die Schläfen hinab. Er hinterließ in Henris staubigem Antlitz Spuren wie von Tränen.
»Das hier ist geschütztes Gebiet! Auf dem Gelände von Notre Dame dürfen Sie keinem Menschen etwas antun!«
brüllte ihm Alberich entgegen.
»Hast du das immer noch nicht begriffen, du Möchtegern-Geselle? Jemand wie du hat es nicht verdient, auch nur in die Nähe von Notre Dame zu kommen, geschweige denn daran mitzubauen. Es ist ihre Kathedrale!«
Henri versuchte, das Geschrei so gut wie möglich zu ignorieren. Inzwischen schauten bereits einige Zimmerleute und Maurer zu ihm hin. Mit amüsierten Gesichtern zeigten sie in Henris Richtung. Er sprang eilig zurück auf die Füße und rannte in Richtung des Querhauses.
»Lauf so schnell du kannst«, höhnte Alberich. »Ihnen kannst du dennoch nicht entgehen!«
Keuchend hielt Henri auf den prächtigen, im alten Rayonnant-Stil erbauten Südeingang zu. Er hatte kaum einen Blick übrig für das riesige Rosenfenster über ihm, als er in die Kathedrale stürzte. Dabei war dieses Fenster von Notre Dame es wert, immer einen Augenblick betrachtet zu werden. Mit seinen 12-Schritt-Durchmesser war es eines der größten seiner Art, wenn auch sein eigentlicher Zauber verschwunden war, seitdem man vor einigen Jahren im Geiste der Aufklärung die Buntglasscheiben entfernt und durch weiße ersetzt hatte. Das Sonnenlicht flutete durch die Rosette in die Kirche und bildete faszinierende Muster auf dem ausgetretenen Steinboden. Ein vertrauter Anblick, der Henri ruhiger werden ließ. Auch die immerwährende Kühle und Stille des Gotteshauses wirkten wohltuend auf sein verschrecktes Gemüt. Er holte tief Luft und wischte sich mit dem Hemdsärmel den Schweiß aus dem Gesicht. Notre Dame war für ihn viel mehr als nur seine Arbeitsstätte. Die Kathedrale war sein Zuhause. Wie kann ein Ort, an dem ich so viel Schreckliches erlebt habe, gleichzeitig so wunderbar sein? Fragte er sich nicht zum ersten Mal. Sein Blick irrte durch das Mittelschiff. Auch hier spiegelte sich jener moderne Geist der sogenannten Aufklärer wider. Die einst prachtvoll gestalteten, vielfarbigen Wände waren mit weißer Farbe übertüncht und jedweder Prunk entweder verkauft oder in den Tiefen der Katakomben eingelagert worden, in der Hoffnung, dass der Zeitgeist sich irgendwann wieder ändern würde. Der Volksmund lästerte bereits, dass Notre Dame inzwischen aussehe wie jedes beliebige Hotel. Henri war es egal. Er kannte die Kathedrale nicht anders.